Da, 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 da.
Hast du wieder deine übliche Sangesstunde, oder?
Ja, ich mache das oftmals und zwar gucken, ob ich so einen Frosch im Hals habe.
Machst du es auch bei deinen Moderationen, oder was?
Manchmal, ja. Also nicht so da, 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 aber so geschwind checken, ob die Stimme funktioniert.
Hast du Schauspielausbildung oder tust du jetzt
Nee,
halt so
natürlich nein.
Geschisse, oder?
Nein, natürlich nein. Hab weder Stimmschulung noch sonst was. Ich habe Gott sei Dank eine einigermaßen starke Stimme, wo sich eigentlich auch relativ schnell erholt. Aber so, gerade wenn morgens also sowas schön von Moderation, muss ich checken. Oh, das ist wie so ein Öltest, weißt du, wie die in den Motoren, die denn gucken dann doch immer, ob genügend Öl drin ist. Und so mache ich das, so muss ich das auch mal schon probieren.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei den Fischen. Mit den Fischen, mit ihrem gefährlichen Podcast-Halbwissen.
Gefährlichen.
Mit ihrem gefährlichen Podcast-Halbwissen. Ich krieg's gar nicht mehr hin.
Nee, du kriegst echt nicht mehr
Letztes
hin.
Mal habe ich auch schon
Aber da
verschissen.
haben wir doch einen Teleprompter. Du musst doch nur
Ja,
ablesen.
aber weil ich da habe keine Brille nicht auf. Oh, ist das peinlich. Aber
Vergiss das mit
wenigstens
dem Teleprompter. Haben wir natürlich
der
nicht.
Supersider ist da
ADG-Punkt ist da.
und wir sind da. Das ist super.
Adi, wie geht's dir? Du warst krank?
Ah, mir geht's wieder, ja, eigentlich geht's mir wieder richtig gut, aber so 3 Tage richtig beschissen gegangen und jetzt ist wieder alles easy. Ich bin relativ gut zurzeit im Krankheit überwinden. Ich weiß nicht warum, aber aktuell geht es so ratzfatz.
Du hast ja kein Auto, fährst viel mit dem Fahrrad, bist jetzt gerade auch mit dem Fahrrad, sind ja nur 3 Kilometer oder ein
Ja,
Kilometer,
ja.
fällt dir das schwer?
Überhaupt gar nicht. Warum soll man es
Nee,
schwer fallen?
frag einfach nur. Weißt du, Nässe, also ist ja immer gefühlte Luftfeuchtigkeit, Kälte und da wird ja, finde ich, die Nässe nochmal komplett anders.
Ja, aber wenn du gar keinen Gedanken daran verschwendest, es nicht zu tun, dann fühlst du das auch nicht mehr so intensiv. Weißt du, wie ich das meine? Weil wenn ich jetzt ein Auto vor der Tür stehen habe und ich hätte, was gibt es noch? Oder es fährt jetzt jemand hier runter und nimmt mich mit,
Das
dann,
wäre ein reiner Zufall.
das wäre ein reiner Zufall. Aber dann denkst du darüber nach, fahre jetzt mit dem Rad oder fahre nicht mit dem Rad. Aber dadurch, dass ich außer meinen Füßen, also laufenderweise, nur das Fahrrad habe, denke ich darüber nicht nach und deswegen ist mir auch das Wetter egal. Ist es bei dir anders? Ich meine, du hast zwar ein Auto, aber du bist ja auch so ein
Ja,
extremer Typ.
aber gestern Abend war ich, er musste ja geschwind noch zur Sitzung in Marbach.
Ja.
Und dass er dann auch schneller da war. Und ich habe echt auch keinen Bock gehabt. Irgendwie nicht mal mit dem, ich fahre eigentlich gerade nur mit dem Lastenrad.
Okay.
Aber jetzt ist Februar, der Januar habe ich ja eh, also bewusst, habe ich natürlich nicht so viel Zeit und habe auch bewusst rausgenommen, weil ich ja gerade auch zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal viel gefahren war. Und du brauchst auch die, ich finde, ich brauche auch die Ruhephasen vom Kopf und jetzt dann so eine Stunde jetzt können ins Bodertal umfahren, wieder zurück. Keine Ahnung, das brauche ich auch nicht immer. Was so also umgefahren sein. Also, weil es ist ja die Freude, die mich hinaustreibt und nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen, wobei das kommt jetzt noch so peu à peu, um ein bisschen Gewalt in die Beine irgendwann mal zu kriegen.
Aber nach Marbach bist du mit dem Auto gefahren.
Ich bin dann mit dem Auto gefahren,
Ist
ja.
aber auch, ganz ehrlich, das ist ja auch okay. Manchmal erstens Nacht, dann weiß ich nicht, wie das Wetter ist. Vielleicht nieselt es oder regnet es. Und dann geht es da auch scheiße der Buckelnuff. Und das ist ja auch
Ja,
schon so
aber
Drama.
mit dem
Wenn es
Lasterrad.
flach wäre, würdest du fahren.
Nee, mit dem Lasterrad war es kein Problem.
Ja.
Aber ich wollte dann auch relativ schnell wieder da sein. Aber dann musst du wieder einen anderen Kittel anziehen oder sonst irgendwas. Und das Auto ist eigentlich schon bequem. Und das Kuriose ist, ich bin es nicht gewöhnt, mit dem Auto nach Marbach zu fahren. Ich bin das einfach nicht gewöhnt. Das ist immer schon irgendwie ein bisschen special.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, du hattest Dirty Race am Wochenende.
Dirty Race.
Gut gewesen.
Gut gewesen, ja. War gut.
Alles
Gut, das ist
gut gegangen. War halt
gut.
dreckig wie Sau. Das haben wir ja schon mal angeteasert, dass
Ja,
das
es
scheiß
war
dreckig werden wird.
kurioserweise, also natürlich, es war sehr nass. Und da haben die Radfahrerinnen und Radfahrer, vor allem beim Radfahren, aber auch beim Laufen gab es wohl so ein paar Stellen, wo es relativ glitschig war, weil halt
Auf dem zweiten Split.
auf dem dritten Split, also im
Ja, auf dem zweiten
zweiten
Laufsplit.
Laufsplit, wo es relativ glitschig war und dann brauchst du einfach mehr Kraft. Und ich meine, der Sieger hat 10 Minuten mehr braucht, gell?
Wie es letztes Jahr.
Wie letztes Jahr. Mhm. Also das ist dann schon nochmal was. Was wir geändert haben, waren wir drei Radrouten gehabt, das heißt dreimal der Berg hoch. Mhm. Und das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Also das muss man schon sagen, wenn man dann auch zwar oben ist. Wir haben das zwar dann unterbrochen und dann ist nochmal so ein Grasstück gegangen. Für die guten Radfahrer super. Die haben gesagt, also auf jeden Fall lassen. Ich denke auch, wenn es keine größeren Beschwerden kommt, werden wir es auch lassen. Mhm. Aber dann auch, wenn mal, ich meine, das sind dann irgendwann mal 300, 400 Fahrräder fast hochgefahren. Mhm. Weißt du, in der vierten Runde. Dann wird's halt
tief.
Der Grasweg weniger. Mhm. Und dann kommen halt diejenigen, die einmal noch weniger Kraft haben, weniger Technik. Mhm. Kommt ja auch, ist auch beides, spielt auch eine Rolle. Also für die war es dann schon relativ beschwerlich. Mhm. Mhm. Aber ich meine, es hat nur einer aufgegeben und der hat aber schon nach dem ersten Laufen und er hat gesagt, ihm ist einfach, er war die Woche krank, er wollte, wollte dann, und das ist ja dann mit viel Hirn aufgegeben. Mhm. Aber es war dann für die trotzdem irgendwie so ein kleiner Schocker. Also im Schwimmbad wäre es ein Schocker gewesen, weil wenn die komplette Wechselzone ein Rad noch dasteht.
Ja.
Also im Schwimmbad weiß man ja, da kannst du auf den Boden runter gucken. Mhm. Aber im See ist das natürlich der Vollhorror. Mhm. Das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, wenn ein Rad noch dasteht. Mhm. Aber so ein schwerem Glück hat mit dem Wetter. Das Zweite war, das war zwar schon relativ dreckig, aber irgendwie ist das Dreckgefühl nicht so hängen geblieben. Mhm. Und wir haben schon ein bisschen Befürchtungen gehabt. Wir hätten ja auch die Rundlaufbahn im Stadion hätten wir reinigen müssen. Mhm. Die war eigentlich relativ sauber. Das heißt, die haben relativ wenig Dreck dann auch mitgebracht.
Okay, dann geht's noch.
Also das war schon okay. Aber es hat den Radfahrerinnen und Radfahrer oder insgesamt hat es einiges abverlangt. Aber, muss man auch dazu sagen, das ist auch Teil vom Spiel.
Ja, das war schon immer geschenkt. Anspruchsvoll. Es war schon immer anspruchsvoll für die Jahreszeit, aber ja, ist so.
Also ein Freund von mir am Binnen habe gesagt, kannst du froh sein, dass du nicht am Start warst. Mhm. Weil der hat ja da in den letzten Jahr hat er schon in der letzten Runde dampft wie Lokomotive. Also von daher, aber ich denke halt auch, dass das eine, möglicherweise kommen ein paar Nehme, weiß es nicht. Mhm. Vielleicht spricht sich's auch rum, dass das irgendwie schon irgendwas Besonderes ist. Aber du empfindest ja dann so ein paar Tage später, empfindest du ja dann auch wieder ganz anders. Mhm. Wenn geschafft hast. Ja, ja. Aber die dort mit dem Rad dann hochfahren, dreimal, ich glaube, das war schon hart. Hm. Also da großer Respekt. Hm. Und es viel Lächeln, viel Lachen, viel fröhliche Gesichter. Hm. Ja, das war gut. Hm. 30. Januar 2027, so ist es. Mhm. Dann das nächste ist dann das 25. Ah, verrückt.
Ach komm, schon 25 Jahre dann?
Ja. Krass. 26 Jahre, einmal ist ausgefallen.
Okay.
Das ist echt verrückt.
Wahnsinn. Ja, schön, oder?
Ja. Ja.
Was steht jetzt als nächstes an?
Nächstes ist Lauf Wandern für Vielfalt und Demokratie.
Ah, okay.
Jetzt am Samstag, dann Lauf. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Lauf auf Vielfalt und Demokratie. Da erzähle ich anders mal, wenn alles vorbei ist, mal was drüber. Ist alles nicht ganz so einfach.
Okay. Wanderung, wann und wo? Wo ist Treffpunkt? Wann geht's los? Wie weit?
Samstag, 7. Februar um 10 Uhr Treffpunkt in Kleinbottwar, Werlustadt.
In Kleinbottwar, wie weit geht's?
Was ist denn, glaube ich, knapp 12 Kilometer, so 3 Stunden, okay. 3,5 Stunden.
Okay, also man muss schon ein bisschen Kondition mitbringen. Also
ja, aber das wird gemütlich sein. Ich bin völlig gespannt, was da Leute kommen.
Okay.
Keine Ahnung. Ich gehe selber hin.
Okay.
Freue mich da drauf. Ja. Ich freue mich da wirklich drauf.
Wo in Kleinbott war Treffpunkt?
Bushaltestelle.
Okay. Cooler Treffpunkt.
Gibt es nicht so viele Bushaltestellen, glaube ich, in Kleinbott war.
Nee, gibt es zwei, genau. Die gegenüberliegen.
Genau, also zwei.
Beziehungsweise zwei. Sind die in der Zwischenzeit, seitdem das Neubaugebiet ist, ist die Bushaltestelle nicht gewandert?
Keine Ahnung, aber die sind 10 Meter auseinander.
Das sieht
also es gibt äußere Häusländer, das ist der Treffpunkt.
Ja, genau, okay. Okay, ja, genau. Toll. Gut, läuft ja auch voran.
Was ist sonst? Was macht deine du hast vorhin gesagt, ja, du bringst was mit. Und habe gedacht, habe ich die ganze Zeit gedacht, hast du eigentlich was mitgebracht?
Nee, ich habe nichts mitgebracht. Nee.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was bringt er mit? Und habe gedacht, hoffentlich bringt er nicht die Pille mit.
Nein. Also folgendes. Also jetzt muss ich, du hast mich angeschrieben und hast gesagt, ich habe immer noch nicht begriffen den Grund, aber da reden wir nachher wahrscheinlich noch drüber. Wir machen was zu einem Lied, das ja. haben wir jetzt vorhin schon besprochen, machen wir zum Schluss. Und dann habe ich mir zuerst überlegt, bringe ich jetzt die Originalplatte mit, beziehungsweise die Platte, die ich habe. Ich habe die Zweitpressung oder die Nachpressung, weil da ist das Textblatt mit dabei und ich bringe noch einen Ordner mit, wo ich früher mal viele Sachen über Skinheads gesammelt habe.
Hast du noch?
Selber Referat geschrieben und so weiter. Wo?
Auch mal gehalten?
Ja.
Wo?
Das war eine Aufgabe in der Schreinerlehre, sollte man ein viertelstündiges Referat machen. Ich habe dann Punktabzug bekommen, weil ich 25 Minuten gebraucht habe.
Nein!
Ja, ich habe einfach, ich konnte zu dem Zeitpunkt die Geschichte der Skinheads nicht auf 15 Minuten runterbrechen. Ich wollte zu viel erzählen aus der Vergangenheit und dem aktuellen Stand. Und das habe ich nicht geschafft, das so zu komprimieren, dass es eine Viertelstunde ist.
Heute gab es einen Punktabzug.
Ja. Gab es Punktabzug. Also ich hätte theoretisch eine 1 bekommen, aber dadurch, dass ich halt die Zeit deutlich überschritten habe, habe ich halt an Zeit abgezogen bekommen. Aber war mir auch scheißwurscht egal. Mir ging es da ums Prinzip. Und von dem her, ja, alles gut. Und da habe ich mir zuerst nur überlegt, ob ich den Ordner mitbringe, weil da habe ich halt vieles drin gesammelt, unter anderem auch Verfassungsschutzberichte und sowas. Dann habe ich mir gedacht, wenn wir tatsächlich mal über Skinheads oder über Subkultur sprechen, dann kann ich das immer noch mitbringen. Ich habe ja extrem viele Bücher über das Thema daheim und so weiter.
Ja, wir können sie heute mal ein bisschen anteasen, dann sehen wir ja, ob irgendwas noch was passiert.
Ja.
Sonst irgendwas Besonderes in der Woche?
Ich habe diese Woche das erste Mal in meinem jetzt neuen Geschäft.
Wie neues Geschäft?
Nein, also seitdem ich bei dem Arbeitgeber bin, einen Workshop als Co-Moderator geleitet. Und das war schon ein bisschen aufregend, weil ich halt in dem Thema nicht so sattelfest bin, dass ich mir jetzt, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, diesen Workshop zu initiieren. Mein Kollege, der hat aber gesagt, hey, mach doch bitte mit, dann muss ich nicht alles alleine machen. Und zu zweit lässt sich es auch besser an. Und das hat super geklappt.
Und habt ihr da Vorbereitung dazu gehabt? Oder wie war
das? Wir haben es gemeinsam so ein bisschen vorbereitet. Aber eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Es war ein Online-Workshop.
Online?
Ja. Und das geht jetzt 5 Wochen lang, jeden Dienstag 2 Stunden.
Echt? Ja und was ist das Thema?
Arbeitsvorbereitung. Das ist eigentlich theoretisch ein Thema für alle Unternehmen. Jetzt, wir sind ein Handwerksbetrieb, deswegen ist da umso wichtiger. Und das ist wirklich, wirklich ein interessantes Thema, weil viele Leute machen ja in der Arbeitsvorbereitung schon vieles automatisch und viele Leute ignorieren einfach Dinge. Und das geht uns beiden ja auch so. Wir machen gewisse Dinge, da haben wir keinen Bock zu oder sind lästig.
Was zum Beispiel?
Solange wie nichts passiert, ist es auch scheißegal. Nur wenn dann irgendwas doof ist, dann denkst du halt, hätte ich es halt gemacht.
Aber ist das jetzt Arbeitsvorbereitung, geht es da mehr um Arbeitssicherheit oder dass, keine Ahnung, die richtigen Werkzeuge dabei sind oder dass die alle sauber aufgeräumt sind? Oder?
Nee. Das gehört alles mit dazu, was du jetzt sicherlich genannt hast. Aber das fängt schon an, die Arbeitsvorbereitung fängt im Endeffekt schon bei der Planung an. Also ich lese ein Leistungsverzeichnis, was steht da drin, wie sind die vertraglichen Bedingungen, die ich zugeschickt bekomme in dem Leistungsverzeichnis, muss ich die prüfen, kann ich die so nehmen, kann ich sie nicht so nehmen, kalkuliere ich nicht, hole ich mir einen Subunternehmer ins Haus oder. Also das fängt schon ganz woanders an, wo man denkt, jetzt wo du sagst, ist es eigentlich klar, dass es für Arbeitsvorbereitung mit dazugehört. Aber da denkt man erstmal gar nicht, dass es Arbeitsvorbereitung ist. Und wenn du das alles mal aufschreibst, dann sind es erstens mal sehr, sehr viele Punkte. Also ich glaube, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich schätze mal irgendwas zwischen 30 und 40 Punkte, die Arbeitsvorbereitung betreffen. Und dann wird es auch irgendwann, da geht es ja dann auch um Ressourcenplanung, also Materialplanung, Personalplanung, Zeitlisten und so weiter und so fort. Also das geht, das ist wirklich eine richtig gute Sache. Und viele Dinge macht man halt nicht. Weil man halt denkt, ah, das brauche ich jetzt nicht oder ich habe das im Gefühl oder sonst irgendwas. Geht es dann schief? Dann denkst du, fuck.
Und wer hat das initiiert?
Mein Kollege. Der macht das, beziehungsweise der Chef, also der Sebastian Kraft, der Unternehmensleiter ist, der hat das wieder auf die Agenda genommen. Also mein Kollege, der macht das schon seit Jahren. Dann ist es mal ein bisschen, in Vergessenheit will ich nicht sagen, aber dann ist er ein bisschen mal ins Hintertreffen geraten. Und jetzt hat der oberste Chef gesagt, jetzt kommt wieder auf die Tagesordnung, weil es einfach auch ein sehr wichtiger Punkt ist und viele das halt nicht machen in der Tiefe. Und wir haben jetzt dieses Jahr, ist das sogar ein Unternehmensziel, die Arbeitsvorbereitung. Also da wollen wir auch ein bisschen drauf achten, dass die Leute da jetzt ein bisschen mehr tun, damit wir einfach sicherer beim Arbeiten sind, dahingegen, dass man von außen nicht so leicht angreifbar ist.
Hängt das mit Zertifizierung oder sowas
nein,
zusammen?
Überhaupt gar nichts. Also theoretisch könnte man das in Richtung Zertifizierung treiben, wobei ich das gar nicht bei einem Handwerksunternehmen jetzt so in dem Bereich, wie ich es in anderen Unternehmen erlebt habe, gar nicht so kennengelernt habe. Aber in anderen Unternehmen könnte man das in eine Zertifizierung mit einfließen lassen. Ja.
Und es bedeutet, ist das auch die Leute natürlich, also nur, wo sind das jetzt nur Office-Leute oder betrifft es auch die Leute, die tatsächlich jetzt diese handwerkliche Tätigkeit ausüben?
Das sind diese Zwischenpersonen. Zwischenpersonen sind eigentlich die
Anweisungen geben.
Ja, ich nenne sie mal die ehemaligen Handwerker. Also ehemalige Handwerker meine Folgendes, die sind nicht mehr zu 100% auf der Baustelle, sondern die sind zu 50-80% im Büro.
Ah, okay.
Und ja, koordinieren sozusagen die Kollegen draußen. Sie waren ursprünglich selber mal Handwerksmeister oder sind Handwerksmeister, waren selber mal auf der Baustelle jahrelang und sind dann aufgestiegen in diese Position.
Das sind ja zwei Sachen. Entweder können sie es körperlich zum Teil nicht mehr. Das ist vielleicht das eine.
Ja,
dann das zweite, haben die nach praktische Erfahrungswerte, wo eine Firma ja eigentlich nicht drauf verzichten kann.
Genau, sie haben Erfahrungswerte und sie haben darüber hinaus halt sich auch ein bisschen was angearbeitet. Das Thema ist immer nur, was man dabei nicht vergessen darf, das sind klassische Handwerker.
Ja.
Das heißt, was haben die gelernt? Die haben ihr Handwerk gelernt. Und jetzt auf einmal rutschen sie in einen kaufmännischen Bereich rein, in einen kaufmännischen Prozess rein und sind da teilweise komplett überfordert. Das ist nicht denen ihre Welt, weil denen ihre Welt ist Baustelle.
Wenn es ein Problem gibt, wird es gelöst.
Genau. Und jetzt müssen sie auf einmal sich mit Rechtsfragen auseinandersetzen, müssen auf einmal eine BWA lesen, müssen auf einmal kaufmännische Zahlen überwachen und sonst damit hantieren. Am Computer viel arbeiten, also nicht mehr mit dem Pinsel in der Hand, sondern mit dem Computer. Das stellt die Leute dann schon vor Herausforderungen, weil ein guter Handwerker ist nicht gleichzeitig auch ein guter Büro, also ein guter Vorgesetzter in Form einer Bürokraft, Führungskraft. Vielleicht kann der gut führen, aber der muss ja kaufmännisch auch das Thema abbilden. Und da haben die Leute einfach ein Defizit. Und das herauszukitzeln, dass das kein spürbares Defizit mehr ist, das ist jetzt sozusagen auch meine oder unsere Aufgabe in dem Bereich, wo ich arbeite, die Leute dahin zu befähigen, dass sie im Kaufmännischen zumindest mal die Grundvoraussetzungen mitbringen, dass sie die Führungskraft sein können.
Haben die Bock drauf? Oder was ist es was etwas, wo von oben nach unten geht und so notwendiges Übel, kein Bock, schlechte Stimmung.
Nee.
Wie habe ich es zuletzt gehört im Workshop? Schlechte Witze.
Nee, also es ist so, also ich habe den Eindruck, dass einige Leute das wollen und dabei aber unterschätzen, was das für sie heißt. Weil sie natürlich sagen, hey, ich mache jetzt das so lange und ich kann dies und jenes und das. Das kriege ich doch auch hin. Das ist aber nicht so einfach. Also das muss man schon sagen, dieses kaufmännische Gedöns, was da mit auf einmal mitgeschliffen wird, das ist schon auch ein Brett. Jetzt muss man dazu sagen, die Leute, die einen Meistertitel haben, denen fällt es natürlich viel einfacher, der kaufmännische Prozess, weil damit ich einen Meistertitel bekomme, muss ich natürlich...
Ist ein Teil von der Meisterausbildung.
Genau, habe ich natürlich zumindest mal eine kaufmännische Grundausbildung. Während wenn da jetzt so ein einfacher Geselle, ohne dass ich das jetzt so bösartig oder abschätzig meine, aber wenn ein einfacher Geselle sich jetzt hocharbeitet und dann theoretisch auf dem Sprung in diese Zwischenebene Junior-Teamleiter oder Teamleiter oder dann, wie gesagt, Kostenstellenverantwortlicher wird, der muss schon entweder richtig viel Grips mitbringen oder dafür ein Händchen haben sonst. Aber das ist jetzt kein Hochloben oder manchmal ist das ja auch, also ich habe manchmal das Gefühl, unabhängig jetzt von meinem Arbeitgeber und meinem Geschäft, dass manche Leute auch so zwangsweise aufsteigen müssen, weil das von ihrem Freundeskreis oder nicht erwartet wird, aber dass das so mit dem guten Ton, naja, jetzt machst du 20 Jahre schon dies und jenes und bist immer noch ein Teamleiter, was ist denn da bei dir los? Also, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch erwartet wird.
Ich glaube, da gibt es sogar einen Fachbegriff. Ich meine, dass der Peters-Prinzip irgendwie so ähnlich heißt, weil ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Wenn eine Erwartungshaltung das heißt, da ist.
Nee, das ist so dieser automatische, in Anführungsstrichen automatische Aufstieg.
Ach so, okay.
Das heißt, du bist in deinem Job und machst es auch relativ gut, dann wird der Stelle frei und dann wirst du normalerweise dann auch gefragt, Mensch, möchtest du das machen? Und dann kommt so dieser Druck dazu und dann sagst du ja zu der Stelle und kannst das einfach nicht. Du kannst das nicht und von einem glücklicher Menschen, der gern in Arbeit gekommen ist, hat auf einmal komplett neue Situationen, denen er einfach nicht gewachsen ist. Ich meine, es ist nicht jeder Mann und Frau gleich gut. Unterschiedliche Talente, die eine können das besser, die andere das, die andere wollen weniger denken, why ever, können weniger denken.
Ja.
Jemand zu führen, das ist eine ganz große Kunst.
Ja, definitiv.
Und zwar einfach deswegen, weil Menschen halt sehr unterschiedlich und unterschiedlich kompliziert sind.
Ja.
Und irgendwann ist halt auch nicht nur mit Zuhören gedacht und Verständnis zeigen, sondern irgendwann geht es halt auch um die Interessen der Firma.
Ja.
Und da dann hinzustanden und dann halt auch nicht das komplette Arschloch dann irgendwo zu sein, das ist, glaube ich, immer schon ein Tanz auf dem Seil.
Ja. Genau.
Also und dann denke ich, weißt, und dann kommt es ja auch drauf an, glaube ich schon, auch je einfacher Menschen sind, desto weniger Verständnis ist ja zum Teil auch da. Wieso soll man das jetzt anders machen? Das hat dann immer gut funktioniert. Das sind möglicherweise jetzt auch alles Vorurteile, keine Ahnung.
Ja, aber das kommt ja noch dazu, dass unsere Welt ja so in der Zwischenzeit so schnelllebig geworden ist, mit neuen Prozessen, mit jetzt ist ja im Endeffekt die Einführung der KI in aller Munde. Und ich war heute zufälligerweise, bevor ich selber den Workshop gegeben habe, war ich selber noch auf einem Workshop. Also ich hatte heute
KI-Workshop.
Genau, ich hatte heute wirklich einen spannenden Tag. Und ich bin ja sehr, sehr kritisch gegenüber der KI. Also extrem kritisch, weil ich glaube, dass wir nicht abschätzen können, was KI macht, und ich vergleiche das dann immer mit der Atomkraft. Ja, am Anfang hat man gedacht, Atomkraft, ja, ist ja das geile System. In der Zwischenzeit weiß man, eigentlich ist von vorne bis hinten eine richtige hanebüchene Rotze, weil wir, hatten wir ja auch schon das Thema, die Entsorgung, überhaupt keine Ahnung haben, was wir mit dem Müll machen sollen, weil die Atomkraft ja nachher auch die Atombombe draus entstanden ist. Kommen wir ja vielleicht nachher nochmal dazu, was die Atombombe in der Zwischenzeit für eine Macht hat, ohne dass man auf den Knopf drücken muss, hat sie eine Auswirkung auf das menschliche Zusammenleben, was ja auch nicht positiv ist. Also dieses Thema Atomenergie, das ist so für mich persönlich so negativ bedeckt. Und man hatte am Anfang übertrieben gesagt, so das Allheilmittel bringt Frieden auf der Welt und sichert uns die Energie bis an und dazu mal, und das ist einfach nicht. Und ich habe das bei der KI ein ähnliches Gefühl, dass wir das viel zu positiv sehen, Nichtsdestotrotz ist es auch klar, im unternehmerischen Geschäftsbereich kommen wir nicht mehr drum rum. Aber was der Workshop heute auch gezeigt hat, wir müssen erstmal die Basics schaffen, weil Shit in, Shit out. Fütterst du die KI mit Scheiße, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn danach auch Mist rauskommt. Und deswegen, das vergisst man bei dem ganzen Prozess und da werde ich auch in den nächsten Wochen, weil ich ja auch in der IT in der Zwischenzeit arbeite im Unternehmen, werde ich in den nächsten Wochen...
Du biegst das jetzt auch immer so zurecht, gell?
Ja, ja.
Du wärst...
immer das Gleiche mit mir. Das funktioniert überall gleich. Ich mauschel mich immer in die
Bereiche, wo ich hin bin. Ja, voll. Ja, voll.
Ist krass.
Ja, ist voll. Weil das war ja bei deinem alten Arbeitgeber war das ja genau das Gleiche.
Klar,
und dann ist es auch in diese, in eine komplett andere Richtung eigentlich gegangen als, nein, nicht ganz, aber in ein bisschen andere Richtung gegangen. Und jetzt wärst du ja nochmal für was komplett anderes bisher eingestellt worden.
Ja, ja, genau. Und jetzt bin ich wieder im alten Bereich, wo ich mich aber
auch... Was du aber auch gern machst.
Ich mache das, ich sehe mich ja selber, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe im Podcast, aber ich sehe mich ja selber als Schnittstellenkoordinator. Und das fehlt ja in allen Unternehmen. Mhm. Alle Unternehmen haben ja zwei große Themen. Das eine ist Kommunikation. Das haben sie alle. Egal welches Unternehmen. Und das zweite ist Schnittstellenkoordination, was in das Thema Kommunikation mit reingehört. Weil viele es einfach nicht raffen, sich untereinander so zu committen, dass das läuft. Also die reden alle aneinander vorbei. Diejenigen, die eigentlich miteinander reden müssen. Auf jeden Fall zum Thema, abschließend zum Thema KI. Ja. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und man muss es in der Basis aufbauen. Und der Basisaufbau, der dauert länger, als dass viele das vermuten. Und deswegen ist eine Einführung, wenn jetzt jemand sagt, ja, wir führen KI im Unternehmer ein. Ja, ihr führt das in 2 Jahren ein, vorher nicht. Weil ihr müsst das Ding erstmal so füttern, dass es euch nutzt. Wir
haben schon KI im Unternehmer.
Amerika ist ein bisschen im Vorsprung.
Nein, ihr habt schon KI im
Unternehmen. Ach so, Unternehmen. Ja, ja, ja.
Weil die ganze VW-Busler und weiß der Kuckuck was, fahren wahrscheinlich schon mit dem Navigator wohin.
Ja, mit dem,
oder?
Ja, mit dem Navi. Ja.
Weil das ist ja, finde ich, so das Krasse, dass es so schleichend wird. Und ich denke, ich weiß ja nicht, war das jetzt Anfang dieses Monats oder sowas? Ich habe bloß einen Werbefilm gesehen vom VfB. Ist nicht 140 Jahre Automobil. Ich meine, du musst dir jetzt einfach mal vorstellen, vor 140 Jahren sind Menschen vor ihren Häusern und an den Misthäufen gestanden. Und auf einmal fährt da ein Auto ratternd durch.
Eine Kutsche, glaube ich, war es noch, oder?
Eine Kutsche das, mit Motor. Ja, das muss doch der unfassbare Megaschock für alle gewesen sein. So, und verteufelt. Und so ist ja immer wieder was Neues gekommen und nochmal irgendwie was Neues. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Aber ich habe wenn wir jetzt beim Automobil oder sowas sind, ich habe so ein Interview gesehen mit die neue S-Klasse kommt raus. Der Kalenius. Das ist, glaube ich, der Chef von Mercedes. Und der hat gesagt, die neue S-Klasse, gefährliches Halbwissen, gar keine Frage.
Ist das der Podcast?
Ja, genau. Die hat, was autonomes Fahren angeht, Level 4.
Von?
Das ist das brutalste Level, was es überhaupt gibt, sagt er. Es ist das brutalste Level, was es überhaupt gibt, das höchste.
Also und ich glaube,
in Deutschland, jetzt schwimmen wir wirklich irgendwo rum, bewegen wir uns bei Level 1 oder bei Level 2 oder sonst was. Und das ist ja alles verboten. Und der Fragesteller hat die Frage gestellt, ich vergesse meinen Geldbeutel. Und ich sage zu dem Auto, fahr zu mir nach Hause. Das kann die S-Klasse. Die könnte das. Ohne Fahrer. Das heißt, du steigst aus, das Auto fährt heim, jemand legt das Geldbeutel ins Auto rein und das Auto fährt wieder zurück dort an der Parkplatz. Das könnte die neue S-Klasse. Krass. Die könnte das. Okay. Ja, und das habe ich auch gedacht. Puh, das ist schon krass. Natürlich denken wir immer an die Gefahren. Was kann passieren? was ist, wenn so eine Berechnung schief geht? Das sind ja die ganze Sachen. Aber ich glaube, ein Flugzeug fliegt auch mehr oder weniger, glaube ich, voll automatisch.
Ich glaube auch, dass da
ich meine,
dass nur der Start und Landung.
Ich glaube nicht mal mehr, dass sie die Landung machen, aber sie sind halt da, um gegebenenfalls einzugreifen. Mhm.
Ja, es ist spannend.
Das ist schon krass. Und guck heute, ich habe ja letztes Jahr den Schleuderkurs oder sowas, oder vor 2 Jahren den Schleuderkurs mit dem Auto oder sowas gemacht, was zwischenzeitlich so an intelligenten Systemen im Auto drin sind. Das ist verrückt. Von selbstbremsende Fahrzeuge, gerade jetzt bei den LKWs, wo es eigentlich einen Auffahrunfall eigentlich ziemlich ausschließt.
Ja, das ist ja dieses Spurhaltesystem
und
Abstandshalter,
das macht ja alles schon KI. Und ich habe auch so meine Schwierigkeiten mit sowas, wie viel gebe ich ab am Denken. Aber viele Sachen sind zwischenzeitlich so komplex auch geworden, das kannst du eigentlich fast gar nicht mehr erfassen. Und ich muss auch dazu sagen, ich nutze ChatGPT. Das schon, also jetzt für meine ganz einfachen Sachen oder sonst irgendwas. Aber da gibt es dann halt einfach geschwind aus. Und was es da zum Teil an Ergebnissen rausspuckt, das ist schon auch geil.
Ja, haben wir während dem Buchthema schon mal drüber gesprochen, weil ich es ja auch mal gemacht habe und nicht zufrieden war.
Also das ist schon verrückt. So, aber eigentlich heute wollen wir über was ganz anderes sprechen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, wie ich drauf komme. Wenn dann habt ihr geschrieben, lass uns doch über das mal sprechen. Und zwar, ich glaube, dass es irgendwie in Instagram irgend so ein kleines Filmchen oder sowas war. Und da war ein Musiktitel hinterlegt. Ich vermute, dass es war. Und zwar, es war Solidarity von Angelic
Upstarts.
Ich kann, ja, das Angelic, das kann man noch behalten, aber ich weiß dann immer nicht genau. Upstarts, Startups, Upstairs, Upshirts oder keine Ahnung, was es da alles irgendwo gibt. Und ich weiß natürlich, dass das so eines von deinen All-Time-Favorites und sowas irgendwo ist.
Absolut.
Also von absolute Lieblingslieder.
Ja.
Und ich fänd, und dann wurde ich neugierig. Und dann habe ich mal mir den Text rausgesucht, habe auch die deutsche Übersetzung dazu rausgehauen und das ist schon durchaus spannend.
Ja, also Angelic Upstarts, eine linke Skinhead-Band aus England, hat 1983 ein Lied über die polnische polnischen Aufstand der Gewerkschafter Solidarność mit ihrem Vorsitzenden damals schon Lech Wałęsa, der nachher ja auch Staatspräsident geworden ist. Über diese Bewegung haben die damals ein Lied gemacht und das ist eine Ballade und war in der Skinhead-Szene eigentlich, in der linken Skinhead-Szene natürlich dann auch ein großer Hit damals auch und ist bis heute in der linken Szene im Allgemeinen fehlt das eigentlich auf keiner, ich würde jetzt mal sagen, auf keiner Hausparty, wo das, so eine Playlist durchnudelt.
Das Angel von Robbie Williams.
Ja, genau. Wird das sicherlich... Angel von Robbie Williams, das ist das, was du meinst. Ja, aber nee, so ähnlich könnte man das vielleicht betiteln, ja. Also es ist sicherlich eines der Lieder, die nicht fehlen darf. Definitiv, genau.
Und ich meine, der Text, ich habe dann die deutsche Übersetzung oder sowas da nochmal angeschaut, da sind ja schon ein paar spannende Dinge schon drin.
Ja, es beschreibt halt oder es will halt im Endeffekt viele Lieder, die ins Politische gehen, unter anderem auch dieses, versucht ja so ein bisschen in das Richtung Zusammenhalt, Solidarität zu gehen und auch, es heißt ja in einer Textzeile zum Beispiel, aus Freunden werden Brüder. Und da merkt man ja schon, das geht ja schon so in den Zusammenhalt. Und wenn man auch noch, ich weiß nicht, diejenigen, die noch alt genug sind und vielleicht die Bilder von damals noch kennen, Das war ja damals schon so die Zeit, wo man sich untergehakt hat und über die
Straße. 83, da warst du 5 Jahre alt oder
ja,
so.
Ja, ich jetzt, aber ich kenne noch.
Da bist du mit der Trommel und der Christbaum.
Ja, ja. Ich kenne aber noch die Bilder und das war ja dann auch noch in meine Zeit mit rein, wo man auf Demonstrationen sich so untergehakt hat und dann so singend über die Straße gelaufen ist. Und das verbinde ich mit diesem Gewerkschaftsaufstand in Polen auch so ein bisschen mit. Und das widerspiegelt so ein bisschen das Lied, so diese Zusammenhalt gegen die Tyrannei des Staates und für den Zusammenhalt in der Arbeiterklasse.
Ist das, meinst du, das wird auch so insgesamt so wahrgenommen, das Lied? Oder ist das halt einfach so die Hymne, die halt dazugehört, wie Punkt, Punkt, Punkt. Weil es halt das Lied, wir dürfen das Lied aus rechtlichen Gründen, falls diejenigen das nicht kennen, aus rechtlichen Gründen dürfen wir das natürlich nicht abspielen, wird es aber einen Link in die Show Notes tun.
Ja.
Und das ist natürlich schon, ja, das ist schon melodiös, das ist ein bisschen hymnenartig, das ist ein bisschen rotzig, das ist ein bisschen punkig, das ist ruhig.
Es fängt ruhig an und das Schöne war, ich habe die Band ja auch mehrfach live gesehen und zum Schluss hin wird es dann richtig ärgerlich. Also da schreit er das dann raus. Also während er am Anfang ja tatsächlich noch singt, wird er am Ende vom Lied schreit er es dann tatsächlich noch raus. Also Frust will ich gar nicht sagen, weil das ist kein frustriertes Lied, sondern das ist eher ein Aufbruchlied. Aber da am Ende vom Text wird er kämpferisch in der Stimme. So könnte man es vielleicht sagen. Am Anfang singt er, am Ende ist er kämpferisch in der Stimme. Und ich glaube, das ist wie mit vielen Liedern. Also ich habe jetzt auch vor kurzem wieder irgendwelche Lieder der Songtext angeguckt und da war mir gar nicht bewusst, dass das ein politisches Lied ist, weil man einfach, das singt man halt so mit, wie ich will jetzt nicht sagen, wie Sunday Bloody Sunday, das ist blöd, weil das sagt ja das Titel ja schon so ein bisschen, aber es gibt glaube ich schon so ein paar Lieder, die singt man halt mit und weiß gar nicht, weil man sich über den Text vielleicht auch keine Gedanken macht oder weil es nicht die Heimatsprache ist und dann übersetzt man sich das nicht und dann ist man nicht in dem Text drin. Und dann, und ich glaube, das ist bei denen, die in der Zeit groß geworden sind und dieses Lied vielleicht noch in ihren Anfängen dann auch kennen, die wissen ganz genau, worum es da geht. Aber nachfolgende Generationen, glaube ich, denen gefällt ein Lied und dann singt man es mit. Mhm. Oder denen gefällt halt ein Lied nicht. Also es geht mir ja auch teilweise so. Ich weiß manchmal nicht, was für Lieder ich da mitsinge.
Ist das ein Hitwunder?
Nein. Angelic Upstarts ist...
ich meine, die meisten werden die Angelic Upstarts sowieso nicht kennen.
Nein,
sowieso nicht kennen.
Das ist auch keine Band, die jetzt in der Szene haben das sicherlich alle gekannt, aber das war jetzt keine Überfliegerband. Mhm. Also sie war mal eine Zeit lang sehr beliebt und hat auch kleinere Hallen gefüllt, aber jetzt mit den großen Szenegrößen konnte Angelic Upstarts nie mithalten. Also das muss man ganz klar sagen. Und die Zeit, die große Zeit der subkulturellen Bewegung ist ja sowieso vorbei. Mhm. Unabhängig davon, dass die Band nicht mehr gibt, weil der Sänger zu Covid-Zeiten gestorben ist, an Covid dann auch, ist einfach so, dass die haben nie große Hallen gefüllt. Aber sie waren eine beliebte Band und gern gesehen. So könnte man es vielleicht sagen. Mhm. Aber sie hatten auch andere wirkliche Hits, wo sie auch mit der Regierung in England zusammengestoßen sind. 2 Million Voices zum Beispiel. Da geht es um 2 Millionen Stimmen, die halt gegen die Thatcher-Regierung dann oder ja gegen das englische System einfach aufbegehrt. Also sie war und ist immer politisch gewesen, die Band. Und das hat sie in ihren anderen Texten. Und da gibt es Anti-Nazi, ist auch so ein Hit von ihnen. Also es gibt so ein paar Lieder, wo Hits in Anführungszeichen sind. Das kann man natürlich jetzt nicht mit einer Beyoncé oder sonst irgendwas vergleichen.
Ich meine, die ist ja aus der Eusszene, oder?
Ja, man könnte es im weitesten Sinne so sehen, ist Eusszene, ja.
Ich meine, Skinheads haben ja in der Zeit auch, wie würde ich das sagen, schwierige Zeit hinter sich.
Ja, das...
Und zwar, weil es gab ja so diese... kulturelle Vereinnahmung, weil die Grundidee ist ja von Kindheitszeiten, glaube ich, komplett andere.
Ja, also man muss dazu sagen, die ursprüngliche Skinhead-Bewegung kommt ja aus den 1969er, also Ende der 60er Jahre, kam die Skinhead-Bewegung in England auf und bildete sich eigentlich aus Jugendlichen aus den Einwandererbezirken und aus den englischen Jugendlichen, aus der englischen Arbeiterklasse genau. Dann. Das ist eigentlich so der Ursprung. Und der Ursprung ist auch, hat auch viel mit Fußball zu tun. Also auch dann natürlich mit Fußballgewalt. Also diese erste große Gewaltorgie in England, da waren überwiegend Skinheads mit dabei. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen. Jeder, der damals in irgendeiner Form was auf sich gehalten hat, hat sich die Haare kurz geschoren. Mhm. Jetzt muss man aber dazu sagen, Skinhead heißt ja Hautkopf übersetzt, meint auch, dass man auf die Haut gucken kann. Mhm. Aber Skinhead ist, und das haben manche Leute dann auch falsch verstanden, heißt nicht nass rasiert. Also hat nichts damit zu tun, sondern Skinhead kommt eigentlich daher, es kommt auch aus diesem sich klopfen, also aus dem sich prügeln. Mhm. Und sie haben es aus praktischen Gründen sich die Haare kurz geschoren. Mhm. Erstens sah es gewalttätig aus. Es war damals ja eher so der mittellange Haarschnitt. So, das waren ja auch die Zeiten, wo so ein bisschen Beatles und
Popper und so. Und so
genau,
alles.
Also wo so längere Haare da waren. Und es sah aggressiv aus, es sah böse aus. Und beim Kämpfen ist so, der Gegner konnte dir nicht in die Haare fassen. Ziehen. Und das war nämlich der Grund, warum die Skinheads sich die Haare geschnitten haben.
Bist du Iro entstanden?
Der Iro.
Weil das widerspricht ja dem eigentlich irgendwie.
Ja, der Iro, also bei den Punkern.
Jetzt muss man dazu sagen, diejenigen, wo der Adi nicht kennt, der hat einen.
Ja, jetzt muss man bei den Punkern, die waren ja dann in der zweiten Skinhead-Generation, also 1977 ist ja die Punk-Bewegung in Anführungszeichen entstanden. Und die Punk-Bewegung zeichnete sich ja nicht mit Irokesenschnitten im ersten Step aus, sondern die ersten Punker sahen vielleicht so ein bisschen aus wie du. Das heißt, so halblanges Haar, bunt gefärbt, vielleicht da mal ein Schnitt drin. Es ging ja, bei den Punkern ging es ja erstmal um Provokation.
Provokation, anders sein.
Ja, die ursprünglichen Punks, also die Punks der ersten Generation, waren auch völlig unpolitisch. Die hatten mit Politik gar nichts am Hut, gar nichts. Und man kennt die Leute, die sich in der Punk-Szene vielleicht noch ein bisschen auskennen oder die in den Anfängen da noch ein bisschen auch mal recherchiert haben, die kennen vielleicht noch den Bassisten von den Sex Pistols, die ja so die Punk-Band damals waren, was übrigens keine tatsächliche Punk-Band war, sondern eine Erfindung der Musikindustrie. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und Sid Vicious, der lief ja teilweise noch mit dem Hakenkreuz-T-Shirt rum.
Echt?
Ja, klar. Und ich kenne auch noch Punkers, die selbst in Deutschland mit dem Hakenkreuz-T-Shirt
rumlaufen sind. Was war dann so der Punkt, wo die, also einmal unpolitisch.
Ja.
Unpolitisch und dann gegen das Establishment irgendwann, natürlich. Aus der Arbeiterklasse heraus. Das war ja auch ein Stück weit des Arbeiterkampfs.
Ja, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt bei den Skinheads oder sind wir jetzt bei den Punkern?
Bei den Skinheads.
Okay.
Eigentlich.
Ja, weil aber Sid Vicious und die Sex Pistols waren eine Punkband und Sid Vicious ist schon mit dem Hakenkreuz-T-Shirt rumgerannt.
Wie heißt
die? Um die Sex Pistols.
Aber die in die Hakenkreuz drin erkennen.
Hey. Nein, aber der Sid Vicious hatte ein Hakenkreuz-T-Shirt an und das ging da rein um Provokation. Das war eine reine Provokationssache. Jetzt können wir die Punker abschließen, jetzt können wir wieder zu den Skinheads zurückkommen. Nur, dass wir nicht.
Ja, aber im Prinzip.
Ähnliche Entwicklung.
Ähnlich, wobei bei den Punker. Gibt es rechte Punker?
Ja.
Gibt es auch?
Ja, Nazi-Punks, ja. Es gab sogar eine schwedische Band. Jetzt hat man mich auf den falschen Fuß erwischt. Ich wusste mal, wie sie heißt. Ultima Thule war es nicht. Fällt mir nicht ein, aber es gab eine schwedische Nazi-Punk-Band.
Aber was war denn, ich sag mal so, die Grundidee war ja gegen das Establishment. Und jetzt muss man dazu sagen, das war ja auch, die Zeit damals war ja viel, viel kantiger, als es heute ist.
Ja.
Heute ist ja das alles wachsweich im Zeitalter Verständnis, was ja gut ist, Verständnis für jedermann. Aber damals war das ja auch extrem kantiger das ganze Sachen. Ich meine, wenn wir an unsere Opas, Omas oder sonst irgendwas denken, war andere Stränge drin. Das Gerichtswesen war viel, obwohl es zum Teil die gleichen Gesetze waren, war trotzdem viel strenger ausgelegt. Dann kommt vielleicht auch aus alten Vergangenheiten irgendwo raus, dass früher, glaube ich, viele Gerichtsbarkeit alte Nazis oder sowas dann auch waren.
Bei uns, ja.
Also was er dann das von den Skinheads, wo es halt nochmal einen anderen Polizeikontakt wahrscheinlich auch geht, auch durch diese Andersseitigkeit, vielleicht auch anders produziert. Aber was war dann der Kernpunkt, dass so rechte Szene sich dieses angeeignet habe? Das ist ja schon seltsam.
Jein. Jetzt muss man immer in allem, was man betrachtet, muss man immer den zeitlichen Kontext sehen. Und das vergessen ganz viele Leute. Das vergessen auch, wenn du dich heute mit jemand unterhältst und dann kommt die Empörungskultur, die mir eh auf den Sack geht. Wie konnten die Deutschen damals nur Hitler folgen? Halt die Schnauze, du weißt gar nicht, was damals los war. Du kannst dich da noch nicht mal reinversetzen, selbst wenn du 30 Bücher gelesen hast. Du kannst es nicht dich da reinversetzen. Das war eine ganz andere Zeit.
Ich habe das letzte Gespräch mit jemandem gehabt und da ist um dessen Vater gegangen und der war happy, dass er zur Hitlerjugend durfte.
Ja, genau. Happy, dass er dahin durfte, weil er war aufgeräumt.
Ich mag das auch aus meiner heutigen Sicht unvorstellbar, aber das ist halt meine heutige Sicht.
Genau.
Und dazu taugt natürlich natürlich muss man Sachen aufarbeiten, gar keine Frage.
100%.
Und dann aber auch, finde ich, Lehren für jetzt irgendwo ziehen.
Genau.
Und unserem Umgang und was sind mögliche Tendenzen? Möchte ich das oder nicht? Aber das eine war und das andere war nicht. Aber ich finde es trotzdem halt spannend, dass so die Rechte ja eigentlich vereinnahmt haben.
Ja, das ist aber eine logische Konsequenz. Und zwar, wie gesagt, man muss diesen zeitlichen Kontext sehen. In England war Maggie Thatcher und ihre Hardcore-Regierung gerade am Start und hat da versucht, einfach in dieses Land neue Regeln zu reinzuknüppeln. Da muss ich aufpassen, dass ich die Maggie Thatcher in ein falsches Jahrzehnt reinsetze.
Keine Ahnung, die war um 1990 oder so, oder
nicht? Nee. Entweder war sie zu der Punkerzeit oder sie war zu der Skinheadzeit, zu einer von den beiden Zeiten. Auf jeden Fall war es damals so, dass die National Front, das ist die englische rechte Bewegung, die hat damals für große Stimmungsmache gesorgt. Und wo holt man sich Rekruten bei denen? Und das war ja auch in der Neonazi-Szene in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt so. Man sucht natürlich bei denen, die sowieso schon so ein bisschen desillusioniert sind. Das heißt also, man hatte da willige Opfer gefunden. In den Skinheads, weil sie einerseits hatten sie Bock auf Gewalt, andererseits waren sie teilweise sicherlich auch nicht so gebildet. Sie kamen aus der Arbeiterklasse, sie waren leicht empfänglich für diese Slogans, so wie heutzutage America First war es damals ein ähnlicher Slogan. Und die National Front hat einfach da sehr gute Arbeit gemacht und hat sich die Skinheads zu sich gezogen und hat da, also das konnte sein, die waren zwar vielleicht mit schwarzen Jugendlichen befreundet, die sind aber so eingefangen worden, dass es halt, England zuerst und England nach vorne und wie auch immer. Und das war so die Spaltung, die erste große Spaltung war genau dieser Menschenfang der Rechten, die einfach man könnte jetzt sagen, so wie wenn jetzt heute eine rechte Partei ins Jugendhaus geht und versucht, da Jugendliche abzufischen. Jetzt
hat sich die Skinszene verraten lassen?
Ich würde es nicht als verraten lassen, weil sie war ja im Ursprung
also, war sie also eigentlich unpolitisch. Verrat gegenüber den eigenen Idealen, so meine ich
also
das.
Also es gibt ja in der Skinhead-Szene, dadurch, dass es ja auch unterschiedliche Strömungen gibt, sind jetzt die Skinheads, die jetzt auf der linken beziehungsweise auf der politisch neutralen Seite, wobei ich persönlich meine, dass es keine politische Neutralität gibt. Aber lassen wir es mal so stehen. Es gibt politisch neutrale und die linke Skinhead-Szene, die sagt natürlich, die rechten Skinheads sind keine Skinheads, weil das aus der kulturellen Folge kann das gar nicht sein. Das sind Boneheads, wie man sie abschätzig nennt. Aber das sind keine richtigen Skinheads, weil Skinheads können nicht recht sein. Das verbietet schon mal ihre Herkunft, weil ihre Herkunft ist einfach Reggae und Ska. Das heißt, jamaikanische Wurzeln. Es gab damals noch kein Oi. Also es gab diesen Punk-Einschlag gar nicht. Der kam ja erst durch die Punks. Also 1977, wo die Punk-Bewegung entstanden ist, gab es ja auch noch mal ein Hoch der Skinheads. Und da kam ja das war die zweite Welle der Skinhead-Bewegung, weil die dann dieses Punk für sich auch entdeckte. Und da hatte die Skinhead-Bewegung erst zwei Musikarten. Das heißt, vorher lief in diesem...
Was waren das?
Das war Ska. Mhm. Also eigentlich hat es drei Musikarten. Es war Northern Soul, Ska
und Reggae.
Reggae, das waren die erste Welle. Und die zweite Welle kam dann der Oi dazu. Also die Punkmusik, Punk oder Oi. Also soll mir mal einer den konkreten Unterschied erklären. Ich glaube, den gibt es gar nicht so richtig. Das eine machen Skinheads, das andere machen Punks. Im Endeffekt ein und dieselbe Soße. So, das heißt, also in ihren Ursprüngen, da wo die Skinheads aber schon nach rechts gedriftet sind, da gab es nur eine Musikrichtung.
Sind die Skinheads nach rechts gedriftet? Oder nur der Begriff?
Der Begriff ist dahin gedriftet. Also in England natürlich nicht. In England kann man das schon noch unterscheiden. Aber jetzt zum Beispiel in Deutschland war es ja, wo ich zu meiner Skinhead-Zeit und wo ich groß geworden bin, da war in Deutschland, kannte keiner, das war Skinhead gleich rechts. Also wenn irgendwo in der Bild-Zeitung, im Spiegel, sonst irgendwo in den Medien, in Fernsehsendungen, wenn Skinheads gezeigt wurden, waren es grundsätzlich schwarze Springerstiefel, weiße Schnürsenkel, kahl rasiert, schwarze Bomberjacke oder grüne Bomberjacke war es damals. So sahen Skinhead aus, natürlich Jeans und so weiter, Hemd und ja, je nachdem. Also es war ja ein unfassbares Klischee und in der Öffentlichkeit kannte man keine linken Skinheads. Dabei war zu der Zeit die Skinhead-Bewegung in Deutschland 60% nicht rechts, 40% rechts. Und für die 40% haben aber die Presse bestimmt. Es sprach alles nur über die rechten Skinheads und die Bösen und was weiß ich. Und dann kam ja bei uns auch durch die Wende dann nochmal so ein kleiner so ein Hype von dieser ganzen Geschichte. Dass der auch bei den linken Skinheads kam, denn das hat keiner bemerkt, weil einfach Mölln, Solingen, diese Anschläge, Hoyerswerda, das waren ja die großen Anschläge in Deutschland damals, das hat alles überstrahlt und es waren immer die bösen Skinheads. Dass das mit Skinheads gar nichts zu tun hat, sondern dass es halt benutzt wird und dass die Presse halt immer einen Schuldigen braucht. Es ist ja heute auch so, es geht ja nicht darum, ein Mensch hat jemand anders getötet, sondern der Mensch mit migrantischem Hintergrund, der Skinhead, es muss ja immer jemand sein. Es ist ja nicht ein Mensch, sondern es ist immer ein Feuerwehrmann, der ein Feuer gelegt hat. Ein Schwarzer, der einen anderen mit Messer absticht oder ein Muslim, der ein Messer sticht. Also es muss ja immer Klischee, mit Klischees wird er gespielt. Und so war das mit der Skinhead-Bewegung genau dieselbe Soße. Die Skinhead-Bewegung ist meines Erachtens nach eine der schönsten, weil von der Klamotte her abwechslungsreich und von der Musik. Wir haben, jetzt sage ich schon wir, weil ich mich immer auch noch als Skinhead fühle eigentlich, wir haben ja drei unterschiedlichste Musikrichtungen. Wirklich, also Northern Soul und Ska und Oi. Unterschiedlicher geht es ja gar nicht mehr. Nachher muss man ja dazu sagen, wo es ja dann auch über Amerika ging, da kam die Sharp-Bewegung, wäre jetzt nochmal ein neues Thema, aber da kam ja noch eine vierte Musikrichtung
sogar dazu. Aber die Sharp-Bewegung hat ja, was ist Skinheads, Hate?
Nee, Skinheads against Racial Prejudice. Okay, genau. Also Skinheads gegen Rassismus.
Aber die hat sich, die hat ja schon, aber die hat ja schlechtes Marketing gemacht, oder?
Jein, die kommt erst.
Weil die ist ja bei uns eigentlich kaum,
ja,
nicht wirklich bekannt.
Jein, also in der Öffentlichkeit sind sowieso nur die rechten Skins bekannt. Mhm. Die Schar-Bewegung kommt ursprünglich aus Amerika. Also die eigentliche Skinhead-Bewegung kommt aus England, die Schar-Bewegung wiederum aus Amerika. Mhm. Und das ist ja, und während der Schar-Bewegung gab es ja noch eine vierte Musikrichtung, die dazu kam. Hardcore in seinen Ursprüngen ist eigentlich von Skinheads.
Auch nicht rechts.
Auch nicht rechts. Mhm. Ist eine Musikrichtung in Amerika, die ursprünglich von Skinheads. Also die eine der bekanntesten Hardcore-Bands waren im Ursprung Skinheads. Mhm. Das wissen viele nicht. Also viele heutzutage, die wissen sowas gar nicht.
Dass, wobei Hardcore natürlich auch die meisten gar nicht wissen, was das ist. Weil es halt wenig melodiös ist.
Es ist ein Geknüppel, das kracht.
Genau.
Teilweise.
Also genau. Dann wird es in Medien nicht gespielt, weil das ist, da meldet sich, du kannst da nicht kündigen.
Ja. Nein, aber natürlich.
Aber wenn jetzt zum Beispiel in Sibinischen wir spielen und sich jemand Hardcore oder sowas wünscht, dann das wäre der Weltuntergang. Ja. Das wäre der Weltuntergang im Baden-Württemberg, glaube ich.
Ja. Nein, aber das sind ja so Sachen, das ist ja klar. Ich meine, eine Sepultura als Metalband zum Beispiel, die wird ja auch nicht im Radio gespielt. Mhm. Und trotzdem gibt es da eine Szene, die relativ groß ist und die das hört. Mhm. Also, und so ist es mit dem Hardcore auch. Diese Musikrichtungen waren ja schon immer Untergrundmusik, also subkulturelle Musikrichtungen, die sich irgendwann entwickelt haben. Ich meine, die Toten Hosen, die Ärzte, Broilers, Feine Sahne, Fischfilet, das sind ja alles subkulturelle Bands, die im Endeffekt in einem Jugendhaus mal angefangen haben und jetzt Stadien füllen, große Stadien füllen, die eigentlich aus einer subkulturellen Richtung kommen. Mhm. Und die jetzt halt zufälligerweise nach oben gespült worden sind.
Ja,
und
mainstreamig.
Mainstreamig dann,
natürlich. Broilers sind in dem Moment bekannt geworden, wo sie produziert worden sind von, glaube ich, Tote Hosen oder irgendwas.
Sie sind im gleichen Studio, ja, und im gleichen Produzenten.
Und dadurch ist es ein bisschen geschmeidig geworden. Glaubst du, dass der Trend gerade wieder von den Skinheads weggeht? Weil so die neuen Rechten, hat man natürlich im Bild, wenn in Springerstiefel schwarz gekleidete, kurz geschorene, arische Menschen durch Städte marschieren, ist natürlich auch dieses Bild drin. Aber die neuen Rechten, die hocken mit Louis Vuitton-Taschen und weißen Hemden irgendwo.
Ja, also es gibt zwei Herzen, die da in meiner Brust schlagen. Das erste Herz natürlich komplett positiv, weil die Rechten sehen jetzt aus wie Hipster. Deswegen nennt man sie auch in der Szene Nipster. Mm-hmm. Also das N von Nazi und dann Hipster. Das ist das Schöne. Sie sehen aus, wie jetzt die Jugendlichen halt heutzutage aussehen.
Was auch gleichzeitig gefährlich ist.
Gleichzeitig wieder gefährlich ist. Genau, aber man
erkennt sich geschmeidig.
Man erkennt sie, wenn man richtig hinguckt. Aber das war früher bei den Skinheads auch so, aber da wollte man nicht hingucken. Das ist natürlich ein Vorteil für die Skinhead-Szene, weil dieses martialische Auftreten, dieses Skinhead wird nicht mehr marginalisiert oder in eine Ecke gedrückt, sondern wir kommen da raus aus diesem Eck und können uns jetzt frei entwickeln. Das Problem daran ist nur, dass heutzutage sich niemand für eine Subkultur mehr entscheiden muss und deswegen natürlich auch die Subkulturen, ich will jetzt nicht sagen aussterben, aber schon vom Aussterben bedroht sind, dahingehend, dass die Leute halt nicht mehr rumlaufen.
Aber Subkulturen waren immer auf kleiner Flamme. Das hat ja Subkultur ausgemacht.
Aber Subkultur, es gab Zeiten, wo Subkultur, du darfst ja eins nicht vergessen, die 80er Jahre waren musikalisch fast nur subkulturell geprägt. Mhm. NDW ist ja auch eine Subkultur. Mhm. Die ganze Gothic-Bewegung, die ganzen Punker, die ganzen Rocker, Rockabillys, dieses ganze, das waren alles subkulturelle Strömungen. Mhm. Zu den 80er Jahren gab es kaum einen Jugendlichen, der nicht in einer subkulturellen Strömung unterwegs war.
Doch CVJ Emler.
Die Popper, genau. CVJ Emler und die Popper, die waren vielleicht noch groß. Aber selbst die Popper hatten damals ja einen Namen. Also die Popper waren die Popper. Ja. Und das andere waren, Nena hat ja, war ja als Punkröhre, hat man sie ja teilweise genannt. Ja, also das war ja so schwimmende Übergänge. Du hast ja Gothic-Leute mit Punkern gesehen. Dann waren die Psychos, die waren ja auch riesige Gruppe. Da haben sich ja untereinander die Subkulturen sogar noch geklopft. Das wäre heute undenkbar. Warum haben sie sich geklopft? Weil sie einfach so groß waren, dass sie sich erlauben konnte. Das heißt, das war eine Zeit, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn du da auf ein Konzert gekommen bist, dann hast du erstmal eine aufs Maul gekriegt. Wenn ein zweites Mal wiederkommen bist, dann warst du dabei. Ja, also das war einfach nur ein Test. Kommt der Typ wieder, hat er Eier oder hat er keine Eier?
Wie oft einer hat er eine
aufs Maul gekriegt? Ich bin da raus gewesen aus der Nummer, aber ich habe das erzählen sich ganz viele Leute oder ich kann mich noch an Schlachten erinnern, wo Skinheads sich gegenseitig auf die Schnauze kauen hab. Selbst in Stuttgart gab es ein großes Konzert mal in der Röhre, wo rechte und linke Skinheads sich verklopft haben. Das ist unfassbar, was damals in der Zeit alles passiert ist, was an der Öffentlichkeit theoretisch total vorbeigelatscht ist. Aber es ist eine faszinierende Zeit. Also ich bin da total begeistert.
Haben Skinheads eine Zukunft?
Nein. Ja, doch. Also Skinheads werden... Ich glaube, die Subkultur, so wie du sagst, die wird in jeglicher Form immer eine Zukunft haben, aber halt auf ganz kleiner Flamme wird das so mein Eindruck. Aber es wird immer Leute geben, die Subkultur auch weiterentwickeln. Das heißt, vielleicht in 10 Jahren haben alle Skinheads Kleider an. Jetzt mal ganz blöd.
Ich sehe jetzt auch Kleider an.
Kleider machen Leute, ja.
Also Kleidung.
Ja, Kleidung. Nein, aber es wird sich weiterentwickeln, aber es ist schon so, wo ich in meiner Jugend, das war schon krass, mit wie vielen Leuten ich da unterwegs war oder in was für Hallen ich auch unterwegs war. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wie viele alte Leute da, also wie ich jetzt bin, wie da rumspringen und wie viele Jugendliche.
Aber sind es noch die gleichen Leute? Viele gleiche Leute oder kommen dann neue, weil die Chance von Musik ist ja, dass neue Leute dazukommen.
Ja, aber du musst dich nicht mehr für als Skinhead kleiden. Du kannst ja heutzutage, du gehst ja heutzutage auf ein Konzert und heute bist du auf einem Hip-Hop-Konzert, morgen bist du auf einem Ska-Konzert, übermorgen bist du auf einem Metal-Konzert. Da gehst du ja überall hin und du entscheidest dich jetzt aber nicht, als solcher rumzulaufen, sondern du gehst ganz normal, stößt nirgends an, eckst nirgends an und hörst halt die Musik. Das ist ja auch jedem sein gutes Recht. Aber früher hast du dich halt für eine Subkultur entschieden, weil du stolz nach außen getragen hast, ich gehöre dazu, ich bin das, ich stehe dazu und ich mag das sehr gerne und das ist so meine Hauptmusikrichtung. Und das muss man heutzutage nicht mehr, was ja auch nicht schlimm ist. Also nicht falsch verstehen. Aber es schadet halt theoretisch der Subkultur.
Ich meine, die Tote Hosen hast du vorhin erwähnt, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. In von ein paar Weile her Podcasts oder sowas. So die Entwicklung von denen, wenn die erste Platte hörst, das war ja nichts Geschmeidiges oder sowas.
Na, null.
Die war halt systemangreifend und im Grunde genommen eigentlich und alles bis zu diesem Tag. Ich meine, ich kann das Lied nicht mehr hören, wenn sie sich ja dann auch dagegen gewehrt. Ich habe die Biografie von Club Campino oder sowas gelesen, wo ich sehr lesenswert. Ich glaube, danach war ich dann nochmal auf einem Tote-Hose-Konzert, weil ich habe mit denen abgeschlossen gehabt. Aber bis dass sie auf der CDU-Zentrale an Tagen wie diesen singen, das ist ja, ich glaube, sie haben sich auch dagegen gewehrt.
Ja. Am nächsten Tag gleich Pressekonferenz.
Ja. Also das passt ja 0,0 zusammen. Oder wenn ich an Erstes denke oder sowas, wo Lieder auf dem Index oder sowas irgendwo waren.
Ah, ja.
Oder auch solche Dinge. Ich meine, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, feine Sahne, Fischfilet. Ich meine, was die zwischenzeitlich vor auch Mut aus der linken Szene, wenn du halt die Wand im Osten ist einfach eine komplett andere Situation als hier, wo zum Teil wirklich mutmachende Texte haben, wo dann aber die Moralpanik, weil es halt welche Leute sagen, Ah ja, aber die haben doch auch schon gesungen, dass sie Polizei verdroschen gehört oder sonst irgendwas. Und auch das, muss man dazu sagen, ist ja auch aus einem Kontext heraus. Ich meine, Monchi hat es ja auch, hat ja auch, ich glaube, dazu so erklärend wurde, ich glaube, in dem Lied 15 Jahre oder wie das heißt, oder sowas, einige Sachen gesagt. Also das, ja, schwierig. Also ich finde es, Ich würde mir gerade aktuell wünschen, dass es kantiger wird. Mhm. Also ich kenne mir ja da nicht aus, welche Preise und sowas irgendwo es alles gibt. Aber es sind sich jetzt gerade einige Künstler, deren Namen, die ich aber auch nicht kennt hat, außer Billie Eilish, aber da ist es ausgepiepst worden, haben sich jetzt bei irgendeiner geschissenen Preisverleihung, wo es vor kurzem gab, was aber wohl relativ wichtig ist, ja schon relativ Kante gezeigt gegenüber dem, was in den USA gerade passiert.
Ja, habe ich auch mitgekriegt.
Keine Ahnung, das würde mir in der Breite auch noch deutlicher bei uns wünschen. Und nicht nur auf irgendwelche, manche Sachen kann ich eigentlich auch gar nicht mehr hören, muss ich dazu sagen.
Aber das finde ich einen guten Einwand von dir, weil auch da war ja Musik, oder Musiker, Schauspieler, also kulturelle Menschen waren schon immer auch in der Zeit, ich kann mich noch an die ganz großen Konzerte von Grönemeyer und Bapp und was weiß ich, gegen rechts und sowas. Also da, wo die Asylantenheime in Deutschland gebrannt haben, da kam ja die ganze Gegenrechtsbewegung auch so richtig in Fahrt. Und die ganzen großen, also jeder große Musiker, der irgendwas auf sich gehalten hat.
Der musste da dabei sein.
Und zwar nicht, und nicht, weil, so wie wir es jetzt sagen, er musste da dabei sein. Der wollte auch dabei sein. Er wollte Teil dieser, wir stehen gegen rechts. Wir wollen nicht, dass diese rechte Gewalt das Bild von Deutschland nach außen trägt, sondern wir wollen gegen rechts stehen. Und ich verstehe das und bin da bei dir. Deutschland hat es eigentlich vorgemacht, dass man das machen kann als Künstler. Die Amis trauen sich teilweise noch
jetzt
nicht.
Jetzt mehr. Aber
jetzt drehen sie gerade ein bisschen am Rad, weil jetzt halt wirklich schlimme Sachen auch passiert sind. Das hätte man sich auch schon viel früher wünschen können, dass die kulturelle Szene da in Amerika aufsteht. Und auch in Deutschland könnte die kulturelle Szene jetzt mal wieder ein bisschen in Fahrt kommen und Kante zeigen, was man bei den Politikern ja teilweise vermissen lässt.
Ich muss erst mal abwägen. Man muss es erst mal im Kontext sehen. Dann wird erst mal abgewogen. Ich kann manche Sachen einfach nicht mehr hören. Dann sagst du halt irgendwie mal haust einfach irgendwie mal raus.
Ja.
Also auch kantig zeigen.
Finde ich.
Und eigentlich, habe ich dann eigentlich erst gelesen, einer, wo das deutlich gesagt hat, heißt Bad Bunny.
Ja.
Puerto-Ricanischer Rapper, ja. Muss ganz ehrlich sagen, im Leben vorher noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Der singt nur Spanisch, ist in USA. Wir haben vorhin mal geschaut, glaube ich, das Solidarity von Angelic
Upstarts,
hat, glaube ich, knapp 10 Millionen, 9 Millionen oder sowas Downloads. Das macht er, glaube ich, am Tag. Also das sind komplett andere Welten. Da singt alles in Spanisch. Und das bei Make America Great Again, wo du siehst, was auch so Migrationsanteile auch zwischenzeitlich, ich sag nicht Macht, sondern eine Bedeutung haben. Und ich meine, der Super Bowl, das ist dazu da, nicht um die Welt zu befrieden. Der ist ja jetzt am kommenden Sonntag, da können wir dann mal drüber schwätzen. Der ist ja nicht dazu da, die Welt zu befrieden, sondern da geht es eigentlich darum, Geld zu machen. Das heißt, die Welt zu erreichen. Je mehr du erreichst, desto mehr verdiene die Geld mit der Veranstaltung. Und dieser Bad Bunny, der macht ja die Halftime-Show. Und die,
aber.
Ja, ja. Und ich habe ja auch stark gelesen. Mhm. Und die Halftime-Show, ich bin gerade überlegen, wer das Vorkonzert macht. Ah, ich habe das auch gelesen. Der macht die Halftime-Show. Und da stand ja die Uhr still. Mhm. Also es gibt ja viele Leute, die gucken eigentlich nur wegen der Halftime-Show an. Weil das ist eine Show, wie sie relativ selten siehst. Und Trump hat gesagt, er kommt ja nicht. Mhm. Ich bin froh, dass er auch nicht kommt. Will ihn auch gar nicht sehen. Weil er das so, da wollte er eigentlich hätte er am liebsten das auch verboten. Aber so groß ist seine Macht ja doch nicht. Mhm. Und zwar, weil in Spanisch singender, und er singt Spanisch, aber diese spanische Community, also spanisch sprechende Community in der kompletten Welt, das ist komplett Südamerika. Mhm. Die klotzen das alles an. Mhm. Und das ist natürlich auch gleichzeitig ein Statement. Und der Bad Bunny hat dann, und das haben andere spanisch sprechende Künstlerinnen vorhin, haben das nicht gemacht. Die haben alle Englisch gesungen. Also da finde ich schon mal geil. Der Typ hat irgendwie Jobs, ne, oder steht schon irgendwo drüber. Und hat er Rede gehalten. Und ich kenne ihn aber nicht, muss ich dazu sagen. Und ich wusste nicht, spricht er jetzt so? Kannst du mal einen YouTuber oder sowas suchen?
Gesehen. Ich habe die Rede gesehen.
Befft er der Trump nach? Also da waren wir jetzt nicht sicher, ob er tatsächlich das so seine Ausdrucksweise, seine Sprache ist oder ob er einfach der Trump imitiert hat, so wie er gesprochen hat, wie er auch mit der Stimme hochgegangen ist oder sonst irgendwas und hat dann auch deutlichste Worte gesagt.
Mhm. Ja, das war mal erfrischend. Also ich habe mich über den Künstler, also alles, was du jetzt gerade erzählt hast, war für mich neu. Ich habe die Rede gesehen, weil mich das auch interessiert hat, weil ich auch nicht den Bad Bunny kannte, auch nie gehört. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich habe auch noch kein Lied von ihm gehört, interessiert mich auch gar nicht.
Ich habe dann noch gegoogelt.
Kann die
Musik nicht gegoogelt. Entweder habe ich gegoogelt oder ChatGPT. Ich weiß nicht, was habe ich eingegeben?
Bad Bunny?
Nein. Bugs Bunny.
doch,
ich habe Bugs Bunny. Ich habe Bugs Bunny eingegeben. Also so dumm bin ich, weil das auch gar nicht irgendwo wusste.
Ja, aber hast du ein Lied von dem mal gehört?
Natürlich nicht.
Ja, ich auch was.
Nee, ich gehe da völlig unvoreingenommen in die Halftime-Show. Und ich freue mich da wirklich drauf, weil ich habe da einfach in großer Respekt diese Bühne dann auch, ja, für was menschenwürdig Wichtiges zu nutzen und nicht bestimmten Leuten alles irgendwo zu überlassen. Mhm. Und ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, aber kann man beim nächsten Mal oder sowas noch drüber sprechen. Aber einer meiner Punkte ist, wo ich großen Respekt habe, was mir groß Hoffnung macht, ist, was gerade in Minneapolis passiert, muss man dazu sagen. Mhm. Das heißt, dass die Menschen hinstanden und man sich einfach nicht alles gefallen lässt. Weiß ich jetzt natürlich nicht, wie die Gewichtung ist, weil ich bin in Minneapolis, die Bilder, wo man das sieht, gefühlt großartig, kriege ich Gänsehaut. Und jetzt irgendwo nochmal zurück zum Solidarity von Angelic Upstart. Das war ja in Polen 1983, war ja das auch das Ähnliche. Die haben einen Premierminister gehabt, wo zumindest schwierig war, und es war da, glaube ich, die Schiffswerftenarbeiter irgendwo. Da war ja da, glaube ich, der Lech Wałęsa war ja von denen der Führer.
Gewerkschaftsführer,
genau. Gewerkschaftsführer. Und ich meine, das hat ja schon auch momentan sicherlich auch alles ein bisschen schwieriger, aber was das für eine Veränderung von diesem Polen oder sowas oder von diesem Land oder sowas gemacht hat, das ist schon relativ krass. Und ich finde es dann auf der anderen Seite natürlich auch wieder geil, dass da heute noch so viele Jahre später ja eigentlich so Gänsehautmomenten oder sowas stimmt. Also hocht euch das Lied mal an,
das ist schon gut. Ich gucke mal, dass ich das Originalvideo von damals, das gibt es auch auf YouTube.
Okay.
Ich gucke mal, dass wir das in die Shownotes reinsetzen, weil da kommen nämlich auch Sequenzen von Lech Wałęsa und der Bewegung damals. Okay. Und das finde ich nämlich auch, krass, dass diese Band, die mit Polen ja eigentlich gar nichts am Hut hat.
Null.
Die ist ja schon eine englische Band. Yeah. Und die singt über die polnische Arbeiterbewegung und was aus Solidarność, was aus Lech Wałęsa nachher geworden ist, das ist schon auch eine faszinierende Geschichte. Mhm. Also auch jeder, der sich da bis dato noch nichts davon wusste, sollte sich da mal eine Dokumentation über diese Zeit sich angucken, also über diese polnische Zeit.
Weil Verwandlung.
Das war echt eine riesige Verwandlung des Landes, also von rechts nach links eigentlich innerhalb von 10 Jahren. Das ist ja schon krass, was da alles passiert ist. Also von dem her ist die Vergangenheit ist schon schön, sich das anzuschauen. Ich habe mir jetzt auch vor kurzem die NS-Prozesse von Nürnberg mir angeschaut.
Echt?
Ja, ich finde das total faszinierend, was da passiert ist und die Entwicklung bis dahin. Ich weiß gar nicht, was gerade los ist.
Auf YouTube oder was?
Ja, ich weiß gar nicht, was da gerade los ist mit mir, aber ich finde es einfach ganz interessant, wie diese Entwicklung da war und was aus diesen Nürnberger Prozessen da hervorging, ja, das Völkerrecht. Mhm. Also es gab vorher kein Völkerrecht. Es wurde mehr oder weniger initiiert zu den Nürnberger Prozessen. Und wie das Völkerrecht jetzt bis heute weitergewandert ist und heute eigentlich vor seinem Scheidepunkt steht, weil, aber da langt die Zeit jetzt nicht, wir müssen jetzt auch irgendwann mal Schluss machen. Aber was aus dem Völkerrecht heute geworden ist, das können wir vielleicht das nächste Mal anteasern fürs nächste Mal, weil das Völkerrecht ist unfassbar interessant und es ist krass, was da alles passiert ist in der Vergangenheit und was aktuell, wie das Völkerrecht zur Debatte steht, weil das gerade durch Amerika mit Füßen getreten wird.
Das ist unfassbar krass. Ja, und das ist halt auch irgendwo logisch, weil Eliten oder vermeintliche Eliten, nur ich sag anderes Beispiel. Diese Woche vor 2 Tagen großes Hallo, Wirtschaftsrat der CDU.
Ach du großer Gott.
Ja, aber das passt da als Schluss eigentlich ganz gut. Wirtschaftsrat der CDU machen sich Gedanken und sagt, dass Zahnersatz oder Zahnbehandlung nicht mehr aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen ausfällt. Weiß jeder, alles viel zu teuer, gar keine Frage, dass Reformen her müssen oder sonst was. Aber das ist auch so der Punkt. Privilegierte Menschen entscheiden. Punkt. Mhm. Und das löst immer Reaktionen aus. Mhm. Und das hat, ich glaube, dass wir keine Revolution, wir brauchen nicht, wir, uns geht's gut, wir brauchen keine Revolution, wie jetzt in Polen war. Wir brauchen keine Revolution, wo in Prag war oder in zig anderen oder sowas Länder sind, wo zum Teil auch wieder zurückgefallen. Aber so dieses Sorgen um andere, dieses nicht einfach nur um Sofa zurücklehnen. Ich glaube, dass wir bereit sind und ich finde es großartig, es muss wahrscheinlich die Kunst vorausgehen oder das Verlangen von der Kunst, weil die habe ich immer das Gefühl, wenn die Kunst sowas macht, natürlich möchte sie vielleicht Platte verkaufen oder sonst irgendwas, aber da gibt's keinen Lobby-Hintergrund. Mhm. Sondern die Kunst ist irgendwie so, und das ist Musik, das ist bei dem Bad Bunny auch, klar. Ich glaube, die Kunst ist, vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß nicht, in der Art sonst irgendwas, aber ich bin jetzt gefühlt nicht bestechlich.
Mhm. Mhm. Ja.
Wir sind auch nicht bestechlich.
Auf gar keinen Fall. Bleibt uns wohlgesonnen. Einen schönen Abend.